Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Literaturetage in Weimar. Mein Name ist Stefan Petermann. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid zur Vernissage der Ausstellung Lyrik, Prosa, Utopie 89-90 als Bezugspunkt für eine postostdeutsche Zukunft. Ich habe das tatsächlich ein bisschen geprobt, das ist ein langer Titel, aber es hat auch einen Grund und da sprechen wir auch gleich drüber. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid. Herzlich willkommen, Judith Trinklebe und Celine Seidler. Genau, wir haben zwei Sachen abgesprochen. Zum einen, dass wir uns duzen. Also falls das jemand irritiert, das ist so gewollt, glaube ich, von uns dreien. Und die zweite Sache, dass ich am Anfang so einen kurzen Monolog halten darf und wir dann gleich in das Gespräch einsteigen, um über eure Ausstellung zu sprechen und das große Thema, das sich damit verbindet. Weil heute die Vernissage eben nicht nur die Eröffnung einer Ausstellung ist, sondern auch einer Lesereihe. Was kommt nach Ostdeutschland? Und ich will nicht so viel dazu sagen, aber doch, dass uns das Thema eigentlich seit dem Beginn der Literaturetage, also wir haben die im letzten Herbst eröffnet, begleitet hat, weil wir festgestellt haben, dass in den letzten Jahren einige Romane erschienen sind, auch literarische Beschäftigung mit dem Thema Ostdeutschland, also auch gerade von jüngeren AutorInnen, die auch nochmal andere Blicke auf das Thema geworfen haben, auch andere Perspektiven gefunden haben und auch eine andere Sprache gewählt haben. Und wir das gerne sozusagen mal konzentriert zeigen wollten, was es da gibt über dieses Thema. Und dann kam dieses Jahr auch noch diese große Diskussion, ob nämlich der Osten eine Erfindung des Westens ist. Und ich glaube, die Leserei ist nicht unbedingt so ein Gegenpunkt dazu, aber zumindest der Versuch, da auch zu gucken, was kann man so ein halbes Jahr nach dieser Diskussion vielleicht noch dazu sagen, wie kann man das Thema auch erweitern, vielleicht auch zu dem Thema Ostdeutschland oder Ostdeutschsein als Identität. Und da passt eure Ausstellung eigentlich ganz hervorragend, weil ihr da nämlich einen sehr schönen Zugriff drauf gefunden habt, wie ich finde. Vielleicht auch nicht, aber das können wir dann auch besprechen. Genau, Sie haben die Informationsblätter, was wir noch für Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten planen, die liegen vor Ihnen. Ich möchte vielleicht auf alle hinweisen, aber ich mache es trotzdem vielleicht drei kurze. Das eine ist am 16. November, das ist Juliane Stückrath, die ist eine Ethnologin, die ist 15 Jahre durch Ostdeutschland gereist, durch Dörfer und Städte und hat ein wirklich hochinteressantes Buch geschrieben, Die Mutigen, die Unmutigen und die Mutigen. Das wird ein sehr interessantes Gespräch, weil das nämlich ohne Schaum vor dem Mund so fragt, was bedeutet das denn eigentlich, 33 Jahre in Ostdeutschland aufgewachsen zu sein. Die Woche darauf haben wir zwei LyrikerInnen zu Gast, eine Lyrikerin aus Ilmenau, ein Lyriker aus Bochum, also aus dem Ruhrpott, und die beide in ihren Gedichten, in ihrer Prosa schreiben über eine veränderte Landschaft, über Bergbaulandschaften, die beide aus sogenannten strukturschwachen Gebieten stammen, aber eben aus Ost und aus West, und die beiden werden sich darüber unterhalten, was es für Gemeinsamkeiten gibt, vielleicht auch was für Unterschiede, und das alles begleitet von ihrer Lyrik. Und die Woche darauf, Ende November, am 30. haben wir dann ein Podiumsgespräch, wo wir fünf TeilnehmerInnen eingeladen haben, also jemand aus der Literatur mit Manja Prekels. Wir haben Ines Geibel, die viel in Archiven geforscht hat zu der Geschichte Ostdeutschlands, mit Antoni Rietschel, eine Journalistin, die lange Zeit das Ostbüro der Süddeutschen Zeitung geleitet hat und heute für die Leipziger Volkszeitung arbeitet, also ganz nah dran ist an den aktuellen Geschichten. Und wenn alles klappt, kommt auch Carsten Schneider als Ostbeauftragter hierher, den wir nicht um politische Statements bitten, sondern eher so einen Innenblick, sozusagen so eine Innensicht auf den politischen Betrieb, um zu fragen, wann kommen denn die ostdeutschen Themen, sind die wichtig sozusagen für die Berliner Republik und wann rücken die so ein bisschen aus dem Fokus. Und das Ganze wird moderiert von Peter Neumann, auch ein Freund des Hauses, der sich auch mit Critical Westdeutschness auseinandergesetzt haben. Also war da so einer der Protagonisten, da können wir vielleicht auch nochmal dann drüber sprechen, was das bedeutet. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie heute hier sind zur Eröffnung. Vielleicht haben Sie ja Lust noch auf die ein oder andere Veranstaltung. Und genau, weil die Veranstaltung auch auf Dialog ausgelegt ist. Also wir wollen nicht hier zwei Stunden vorne sitzen und reden, sondern auch gerne Sie befragen, was sozusagen Ihre Eindrücke sind, Ihre Perspektiven, weil das ein Thema ist, was uns, glaube ich, auf jeden Fall noch das nächste Jahr sehr stark beschäftigen wird und auch, ich denke, darüber hinaus. Und jetzt setze ich mich gleich hin und ich spreche weiter, weil ich euch kurz vorstellen muss, aber dann seid ihr dann, also dann gehen die Fragen an euch. Genau. Genau, das war jetzt der dramatische Moment des Hinsetzens. genau, ich will euch ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer hier eigentlich sitzt. Judith Trinklebe, geboren 1996 und aufgewachsen in Ost-Berlin. Wir sagen das mal so explizit dazu. Vielleicht ist das wichtig, vielleicht nicht. Das können wir auch nochmal besprechen. Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim, publiziert heute und beschäftigt sich auch viel mit Erinnerungskultur. In dem Kontext fiel auch das schöne Wort von Erinnerungskonkurrenz. Da habe ich auch eine Frage dann an dich, was das bedeutet. Und Celine Seidler, geboren und aufgewachsen in und bei Suhl, auch Studium in Hildesheim, allerdings szenisches Inszenieren. Szenische Künste, genau. Aber du inszenierst, du bist nämlich am Staatstheater in Hannover im Fach Regie und du hast morgen Beginn sehr früh deine Proben für dein neues Stück. Deswegen ist es umso schöner, dass du heute nochmal hier bist, um deine Ausstellung oder eure Ausstellung vorzustellen. Und in Hildesheim haben sich eure Wege auch gekreuzt und vielleicht können wir damit beginnen, einfach mit dem mit der Entstehungsgeschichte des Posse-Magazins. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was über den COS erzählen, wo die Idee entstanden ist und auch, was euch dann zu dem Thema eigentlich getrieben hat.
Okay, ja, hallo. Wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen. Und wir haben vorhin gesprochen und da, also genau, wir fangen immer viel so chronologisch mit Hildesheim an und der Uni Hildesheim und da muss man aber eigentlich auch sagen, dass man denen nicht so viele Credits für unsere Arbeit geben darf, als so kritischer Einstieg. Wir hatten da ein ganz wunderbares Projektsemester, was sich mit den Narrativen zur sogenannten Wiedervereinigung beschäftigt hat. Und da haben wir uns zusammengefunden und sind irgendwie haben angefangen zu sprechen und zu denken, haben richtig viel recherchiert. Wir haben ganz viel Weißen See geguckt und sind Fans der Serie geworden. Und in diesem Projektsemester, da soll man immer so ein ästhetisches, ja, so ein Projekt soll da am Ende entstehen und unser Projekt ist dann eben die Posse geworden, ein kleines Zine und das haben wir eigentlich nur für uns und unsere FreundInnen in Hildesheim, aber auch nicht in Hildesheim quasi so gemacht und dann irgendwie angefangen, das auch zu verschicken und beim Format des Zines, also quasi was kleineres als ein Magazin, da ist auch so der Gedanke, dass man das irgendwie vielleicht nochmal weiter kopiert und dann weiterreicht oder auf jeden Fall sollte es so weitergereicht werden, damit so die Gedanken, die da drin stehen, sich verbreiten. Und wir haben gar nicht damit gerechnet und das ist aber so ein bisschen von alleine passiert. Und dann ja, haben wir immer mehr Anfragen gekriegt von aus irgendwelchen Städten aus der ganzen Republik und haben unser Zine umhergeschickt und genau, und jetzt sind wir hier und das ist irgendwie richtig schön, dass es so dieses Interesse gibt an dem Projekt. Und vielleicht willst du aber zum Inhalt noch was sagen.
Ja, ich dachte, ich kann so was zur Form auf jeden Fall sagen, weil Zine, würde ich sagen, nicht nur so die kleine Version vom Magazin ist, sondern vielleicht auch ein bisschen die edgy Untergrundversion. Also es ist irgendwie ein Mittel, was gerade irgendwie in linken Kontexten, in feministischen Kontexten, in so kritischen, auch oppositionellen Kontexten als so autonomes Medium genutzt wird. Auch wenn Leute einfach so Bock haben auf kreativen Ausdruck und Sachen zusammenkopieren. Genau, aber es ist so, ja, eine schnell selbst mit wenig Mitteln quasi so zusammengestellte kleine Arbeit, die dann auch darauf konzipiert ist, es weiterzureichen. Und wir stellen uns da tatsächlich auch mit in die Traditionen, die es gerade so in den späten 80ern und um die sogenannte Wende und den sogenannten Wiedervereinigungsprozess irgendwie in Deutschland gab. Weil es wurde ganz viel im Zine-Format, aber auch an Flugblättern publiziert zu der Zeit, um Informationen weiterzugeben, um sich irgendwie auszutauschen im revolutionären Prozess. Genau, und da schließen wir ästhetisch an, da schließen wir aber auch inhaltlich an, weil wir uns in der Posse vor allem beschäftigt haben mit demokratischen, antifaschistischen, feministischen Potenzialen der sogenannten Wendezeit und der Revolution, die wir so ein bisschen ausgegraben haben wollten wieder, um von da aus ausgehend irgendwie so uns zum einen selbst zu positionieren in unserer Identität, wenn man es so sagen mag, oder in unserer eigenen Auseinandersetzung mit Ostdeutschland und der ostdeutschen Erfahrung. Genau, aber vor allem auch in Hinblick auf ein Linkssein im Heute und auch auf eine linke Zukunft. Genau, ich glaube das.
Warum habt ihr diesen Kurs belegt? Also war das, also das ist ja auch nicht selbstverständlich, ihr kommt aus unterschiedlichen Studiengängen. Ja. Trotzdem habt ihr euch da und vielleicht auch eine andere gefunden, die dieses Thema bewegt hat oder gesagt haben, dazu möchte ich auch universitär oder wissenschaftlich was machen oder mich ausdrücken. Woher kam die Beschäftigung damit?
Also man muss dieses Projektsemester machen. Und ich habe mich einfach, deswegen vielleicht auch nicht so viele Credits an die Uni Hildesheim. Ist jetzt nicht so ein krasses Thema, der Osten und Ostkultur oder, ja, also ist einfach sehr westdeutsch geprägt und dementsprechend habe ich mich einfach gefreut darüber, dass es so Thema ist und dass ich mich jetzt mit einer Sache beschäftigen kann, mit der ich mich beschäftigt habe schon und intensiver beschäftigen wollte und die ich vor allem auch mal so weg von meiner persönlichen Biografie mir angucken wollte. Genau, und deswegen habe ich mich total gefreut, auch über so universitären Input. Ja.
Ja, und genau, da war irgendwie das Besondere, dass das eine sehr durchmischte Gruppe war an TeilnehmerInnen und sowohl Ost- als auch West sozialisiert, aber irgendwie alle so sehr aufgeschlossen und neugierig und hungrig auf den Input. Und wir haben da eben auch sehr viel Input bekommen und gerade zu so alternativen Erzählungen. Und für uns war es...
Könntest du da ein Beispiel nennen? Also was das so alternative Erzählungen sind?
Also wir haben auf jeden Fall uns auch mit so Texten und Anthologien beschäftigt, die vielleicht so eine migrantische Erfahrung zum Beispiel in Ostdeutschland oder während der Wende oder der DDR so in den Mittelpunkt stellen. Und irgendwie wurden quasi so ein bisschen auf die Jagd auch geschickt nach irgendwie Sachen, die man gut ausgraben kann und mit denen man irgendwie spannend und auch lustig so ästhetisch umgehen kann. Und das war also für uns auch vor allem so toll. Also wir haben uns, glaube ich, auch quasi selber auch viel Input gesucht, aber für uns war irgendwie sehr besonders, dass wir so an dieser westdeutschen Uni so sehr viel Zeit auf einmal hatten, weil dieses Seminar so groß ist, quasi im Modulplan. Und dann hatten wir so super viele Tage in der Woche, die quasi nur so Ostdeutschland-mäßig geframed waren und in denen wir total viel konsumiert haben und gedacht haben. Und genau, so was du auch meintest, dass man so in sich selbst reinspürt und ins Gespräch tritt, aber auch in so Richtungen denkt, die vielleicht gar nicht biografisch mit einem zu tun haben.
Und ihr habt ja gesagt, dass eurer Seminargruppe, dass die KommilitonInnen von euch aus verschiedenen Teilen des Landes kamen. Gab es so ein Basiswissen über diese Zeit oder musste man sozusagen erstmal auf so einen gemeinsamen Nenner kommen? Und wenn du jetzt sagst, ich habe das in mich reingespürt, gab es Vergleichbares auch bei anderen und wie habt ihr euch darüber ausgetauscht?
Also was schon auch interessant war, war, dass da gab es halt so alle möglichen Biografien und zum Beispiel, also Leute, die eben auch so sehr offen oder selbstbewusst mit ihrer ostdeutschen Sozialisation umgegangen sind. Es gab aber auch mehrere Leute, wo Elternteile in den Westen geflohen waren. Und das wird aber in der Familie eigentlich so gar nicht besprochen. Und es schimmerte so unter der Oberfläche. Und die sind quasi auch dann teilweise so im tiefsten Bayern aufgewachsen. Und das war nie Thema, aber mit so einem, ja, auch so einem Bedürfnis, da irgendwie selbst sich das vielleicht so dieses Thema anzueignen. Ja.
Ja, also ich würde sagen, da war jetzt niemand dabei, wo ich sagen würde, die Person hat so total, ist da total ahnungslos reingegangen. Aber so, es gab klar irgendwie Unterschiede, je nach Sozialisierung. Und damit sind wir aber total offen umgegangen und auch so. Ich würd jetzt mal den westsozialisierten KommilitonInnen auch zuschreiben, dass sie da mit einem großen Interesse und einer Offenheit und so einer positiven Neugier, also auch einer Lust, Sachen zu entdecken, die sie gut und cool fanden.
Aber auch irgendwie so ein, also es wurde schon auch vorausgesetzt, dass man bereit ist, sich auch Wissen schnell so Grundlagen anzueignen irgendwie, ja.
War das außerhalb des Seminars auch davor Thema gewesen, also die Herkunft?
Du meinst so generell in unserem Studienkontext?
Mit dem Kontext?
Ja, privat immer wieder so ein bisschen, aber auf jeden Fall halt nie auf so einer inhaltlichen Ebene im Studium, oder? Also ich hab Schwerpunkt Literatur studiert, da ging es nie um irgendwie eine ostdeutsche oder DDR-Literaturtradition oder eben um speziell ostdeutsche Stimmen, und du hast Theater studiert und da wird da nie referiert auf irgendwie Theater in der DDR oder so. Also das gibt's einfach nicht. Oder ich hatte auch die Einführung in die Kulturpolitik. Und da wird das dann, ist es auch historisch aufgezogen. Und ja, das ist dann nur BRD-Geschichte. Und das erzähle ich immer gern. Es gab dann so diese Fragerunde, irgendwie, welche Feiertage gibt es in Deutschland, die irgendwie quasi eine kulturpolitische Bedeutung haben. Und dann wussten da ganz viele von diesen Erstis nicht den Unterschied zwischen dem 3. Oktober und 9. November und hatten da auch gar nicht, also waren da auch so, ja, ist ja auch irgendwie egal. Ja, genau, das ist so, aus dieser Erfahrung sind wir dann quasi in dieses spezielle Seminar gestartet.
Und vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, weil ihr das auch, oder du hast das, glaube ich, gesagt, dass du dich auch vorher schon sozusagen damit auseinandergesetzt hast und beschäftigt hast. War das Thema bei euch auch privat, in der Familie, im Freundeskreis, also vor Hildesheim, diese Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich die letzten 33 Jahre passiert ist und vielleicht auch so die Geschichte der DDR?
Ich glaube, bei mir war es vor allem auch so eine persönliche Auseinandersetzung mit ostdeutscher Identität und was das so bedeutet für mich. Also ich würde sagen, es ist dann so im Laufe der Zeit immer diskursiver und auch weg von mir politischer geworden. Aber am Anfang war es erstmal so die Normalität, ostdeutsch zu sein. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir das mal nicht klar war, was auch irgendwie ein bisschen verrückt ist. Und dann bin ich zum FSJ nach Hannover gegangen und war so zum ersten Mal so richtig, also nicht, also ich war auch vorher schon, ich habe vorher auch schon Erfahrungen gemacht irgendwie so mit westsozialisierten Gleichaltrigen, die dann so ganz andere Erfahrungen gemacht haben als ich oder auch so meine Lebensrealität nicht nachvollziehen konnten, beziehungsweise so die Geschichte meiner Eltern und die Biografie meiner Eltern und so ganz abstruse Vorstellungen hatten von Leben in der DDR. Also ich kann mich erinnern, es ist tatsächlich eine Geschichte zu Weimar, weil ich hier mal so ein Sommerseminar besucht habe und da ein anderer Teilnehmer aus Göttingen mich gefragt hat, ob es eigentlich Parkhäuser im Osten gibt. Nein. Genau, und so, also ich glaube, so über diese Erfahrung, so der Andersheit, die ich da plötzlich hatte, bin ich so in Auseinandersetzung mit meiner Identität gegangen, vor allem erstmal. Ja, genau.
Bei mir ist, glaube ich, auch so, dass ich mich nicht erinnern kann, dass es quasi, es war nie nicht Thema und auch so weit, dass in meiner Familie, dass meine Schwester und ich als Kinder davon extrem genervt und so abgeturnt waren. Und genau, ich bin in Berlin aufgewachsen und habe da eben doll erlebt, wie ein Ostdeutscher oder genau, aus Berliner Bezirk dann eine krasse Gentrifizierung erlebt hat und da dann irgendwie diese Orte, die auch eng mit der BürgerInnenrechtsbewegung verbunden war, wie die so nach und nach verschwunden sind und wie quasi so dieses Publikum, was da gewohnt hat, ausgetauscht wurde. Und bei mir war es auch so, dass schon in der Grundschule irgendwie war ich mit Ost- und West-sozialisierten Kindern in einer Klasse und da habe ich das aber auch immer als Konflikt wahrgenommen, dass irgendwie vor allem war der Konflikt, so wie ich ihn mitbekommen habe, dass so westdeutsche Eltern auch eher genervt davon waren, dass das noch so Thema sein soll oder ob es noch Thema ist. Und es gab irgendwie dann auch so den Clash zwischen alten Ostlehrerinnen und jungen ReferendarInnen, die irgendwie aus dem Westen da an diese Ostberliner Schulen gekommen sind. Also das habe ich irgendwie immer als sehr konfliktreich erlebt und immer eben wie so ein Gerangel um die Frage, ob das noch eine Berechtigung hat, ob es nicht schon so egal ist, diese Geschichte oder dass in diesem Bezirk dieses andere Land mal war, was irgendwie so nach und nach immer mehr verschwunden ist. Ja, und auch in meinem Freundinnenkreis hat es schon, als Kinder haben wir darüber geredet. Und ja, auch jetzt ist es irgendwie auch immer eine Realität, allein schon so vom ökonomischen Hintergrund. Also ich bin auch mit einem westsozialisierten Mann zusammen und also finde ich es auch manchmal einen kleinen Kulturclash oder wenn ich mir, also da ist natürlich nicht, dass alle Westdeutschen erben, das ist überhaupt nicht so, aber geerbt wird eher in Westdeutschland und das nehme ich auf jeden Fall auch war, wenn ich mir so angucke, ach, wer kriegt BAföG von meinen FreundInnen und wer nicht oder wer wird irgendwelche Häuser in Frankfurt am Main erben und wer wohnt zur Miete oder wer wird eine ganz kleine Rente kriegen. Genau, ja.
Wenn ihr sozusagen jetzt über die Identität sprecht, wie wichtig oder sozusagen welchen Anteil hat dann sozusagen diese, man sucht ja, es gibt ja verschiedene Identitäten, die man vielleicht in sich trägt, auch verschiedene Zuschreibungen, die man zu Gruppen macht. Und welchen Anteil hat dann sozusagen die Frage danach? Und wenn du jetzt eben von bestimmten ökonomischen auch Unterschieden sprichst, wann kam dann das Bewusstsein dafür? Oder und vielleicht, wenn du sagst, als Kinder habt ihr früher miteinander drüber gesprochen, dann ja bestimmt nicht übers Erben, sondern vielleicht auf so einer anderen Ebene. Wie hat sich das vielleicht so auch im Laufe der Zeit dann für euch geändert? Sprechen.
Kannst du nochmal die erste Frage stellen?
Die Frage ist sozusagen, welchen Anteil sozusagen das Ostdeutsche dann an eurer Identität hatte?
Also ich würde sagen, dass auch ein krasser Vorteil, den wir in unserer Generation und Sozialisation haben, ist, dass wir da irgendwie dann doch voll fluide uns auch zwischen verschiedenen Kontexten bewegen können. Und manchmal spielt es eine große Rolle, vor allem würde ich sagen, wenn man selber in westdeutschen Kontexten sich bewegt. Aber manchmal spielt es auch gar keine Rolle. Und da würde ich jetzt für mich so sagen. Ich glaube, für mich ja, ist immer dann, wenn quasi so in Frage gestellt wird oder wenn es unsichtbar gemacht wird. Oder vielleicht willst du dazu.
Ich finde es super schwierig. Ich glaube, es greift immer irgendwo mit rein, spielt aber tatsächlich nicht in jedem Kontext eine Rolle. Oder ich bemerke nicht immer aktiv, dass es eine Rolle spielt, was ja auch ein Privileg und ein Luxus ist. Ich finde es super schwierig, das zu sagen, aber ich hatte gerade einen guten Gedanken, aber ist weg.
Und zu der zweiten Frage würde ich sagen, dass ich so als Kind vor allem auch im Sinne von so einem kulturellen Kapital irgendwie wahrgenommen habe. So ein bisschen, also das glaube ich ist auch gefährlich, weil man das auch schnell so romantisieren kann, aber ich würde dann schon, es gibt dann schon so eine spezifisch ostdeutsche Bescheidenheit oder so und ich glaube, die habe ich irgendwie als Kind, haben wir dann eher, gab es da vielleicht so einen Kulturclash oder so und auch immer mit so finanziellen Fragen verwoben, aber ja, irgendwie so ein bisschen sowas wie, ich glaube, dann wäre irgendwie so in meiner Grundschulklasse war dann sowas wie, ich glaube, so ostdeutsche Eltern hätten dann vielleicht eher sich dafür eingesetzt, dass der Englischunterricht oder so irgendwie für alle besser wird und die westdeutschen Eltern mit so Kapital und auch so einem kulturellen Kapital haben dann eher privat dafür gesorgt, dass ihre Kinder so nochmal Englisch-Nachhilfe oder so eine Sonderförderung haben. Ich glaube, in solchen Momenten habe ich das als Kind schon voll früh wahrgenommen. Den kann man bestimmt auch widersprechen und das diskutieren, aber ja, so ein bisschen so auch so Fragen nach so einem elitären Habitus oder so. Ich glaube, da ist so der Umgang dann doch oft voll anders. Wäre meine These.
Also ich finde das super spannend, weil für mich in einer anderen Generation war sozusagen das Ostdeutschsein eigentlich nie so ein wichtiger Teil der Identität, beziehungsweise habe ich das für mich eher so weggeschoben, weil ich dachte, das ist nicht wichtig für mich und für andere und man geht eben auf in einer neuen Gesellschaft. Und auch jetzt als ja dieser Begriff Ostdeutsch sein ist für mich etwas, was ich irgendwie erst so die letzten 5, 6, 7 Jahre entdeckt habe, so zu verstehen, diesen Unterschied zwischen DDR-Sozialisierung, Post-DDR und das Ostdeutsch sein oder Ostdeutschland nochmal was anderes ist. Und dass es auch eine andere Beschäftigung ist, sozusagen mit einer Frage der Identität. Was spielt wie rein? Was bedeutet das eigentlich Ostdeutschland? Seit wann gibt es diesen Begriff und wird wie irgendwie benutzt? Und mein Gefühl ist, dass ihr da viel selbstverständlicher damit umgeht und auch viel, viel bewusster, vielleicht auch, weil viel mehr Basiswissen auch darüber da ist, vielleicht auch nicht.
Also ist dann vielleicht auch die Frage, oder ich glaube, man muss dann auch aufpassen, dass man sich nicht in ganz viele kleine Identitäten so aufkapselt oder keine Ahnung, irgendwie ist das ja schon auch so eine Gefahr des Zeitgeistes, dass alle irgendwie vielleicht denken, sie sind vor allem durch eine Identität, die man vielleicht behauptet auch, dass man dadurch irgendwie an Wert gewinnt oder so. Aber ja, also es ist eine spannende Frage. Vielleicht seid ihr dann eure oder deine Generation da war es vielleicht noch zu nah dran oder so und eher die Frage, wie geht man irgendwie um mit, ja, ich weiß nicht, es ist...
Die Generationsfrage, da kommen wir dann, glaube ich, auch gleich nochmal drauf. Ich würde jetzt so einen kleinen Sprung machen, auch nochmal zu dem Inhalt der Posse, weil ihr da interessanterweise gar nicht so viel über diese Identitätsfragen geschrieben habt, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, sondern ganz konkret auch sehr viel euch mit der Verfassung beschäftigt hat. Wie kam das, dass ihr gesagt habt, das ist das Thema unseres Scenes?
Die Verfassung ist uns irgendwann in in diesem Projektzeitraum in unserer gemeinsamen Beschäftigung über den Weg gelaufen. Und es ist ein total spannendes Dokument, so für den Kontext. Das ist ursprünglich entstanden als eine Verfassung, also eine neue Verfassung für die DDR oder ein Verfassungsentwurf für die DDR, herausgegeben vom zentralen Runden Tisch, mit Einflüssen von den verschiedenen Runden Tischen, die es im ganzen Land gab, wo sich ja Oppositionelle an der Revolution beteiligte Personen mit Personen aus der Partei und im Staatsapparat, genau, und Leuten aus Kultur und also aus allen Lebensbereichen zusammengesetzt haben und tatsächlich gemeinsam gesprochen haben, wie jetzt nach der Maueröffnung und der offensichtlichen Feststellung, dass der Staat, so wie er bisher war, nicht bleiben kann und soll, die DDR anders gemacht werden kann, wie Sozialismus in einer freier, also demokratisch und freier funktioniert, als er ja nicht funktioniert hat. Genau, also es gab einfach Überlegungen zu einer Revolution des Verständnisses von Sozialismus und einem neuen sozialistischen Versuch. Genau, an diesen runden Tischen, und daraus entstanden ist dieser Verfassungsentwurf, der dann als feststand, dass es sich in einer näheren oder ferneren Zukunft auf eine Einheit zubewegen wird der beiden deutschen Staaten, umgewandelt wurde in den Vorschlag der DDR für den neuen Verfassungsentwurf, der ja auch im Grundgesetz festgeschrieben war, dass sollte es zur Einheit kommen, es eine neue Verfassung geben wird. Genau, der ist auch vorgelegt worden, wurde aber nicht beachtet und tatsächlich von einem CDU-Politiker, Rupert Scholz, wortwörtlich damit abgewiesen, dass er ja nur Lyrik, Prosa, Utopie sei, daher auch der Titel der Ausstellung. Genau, und das fanden wir tatsächlich ein bisschen schockierend, weil 2021 auf diesen Verfassungsentwurf geguckt und auch heute auf diesen Verfassungsentwurf geguckt, wirkt der wahnsinnig progressiv oder wirkt der progressiv. Und da stehen Sachen drin, die ich mir zum Teil nicht als, oder wir uns beide nicht als, jetzt als niedergeschriebene Gesetzestexte vorstellen können. Also da steht ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung drin, da steht Klimaschutz drin, da steht drin, dass zum Wohle der Bevölkerung Enteignung in Ordnung ist und dass Ersatz, vollständiger Ersatz auch quasi nur dann nötig ist, wenn das Eigentum, was enteignet wird, privat genutzt wird. Da steht drin, dass Leute nicht aus ihrer Wohnung verwiesen werden können, wenn der Staat keinen Ersatz bieten kann. Genau, und das gibt es so nicht. Ich glaube, wir beide haben uns einfach krass gedacht, so, wow, hätte man da irgendwie vielleicht eine Minute länger, eine Stunde länger drauf geguckt, das diskutiert, das actually ernst genommen als Idee, als Entwurf, dann hätte das auch der Bundesrepublik gut getan. Und dann würden wir jetzt vielleicht auch in einem anderen, gesamtdeutschen Staat leben. Genau. Und so von diesem Potenzial, das da irgendwie verloren gegangen ist, sind wir ausgegangen und haben irgendwie weitergegraben.
Genau, und wir haben so diesen Verfassungsentwurf als so Gegenstand unserer Arbeit genommen, weil wir den so toll finden und auch weil wir ihn nicht kannten, bevor wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen. Und weil wir aber auch ein bisschen weg wollten von unseren Biografien oder also das irgendwie auch fruchtbar finden, mit Biografien zu arbeiten. Aber irgendwie kommt man dann vielleicht auch manchmal an so einen, ja an so eine Begrenzung irgendwie von dieser Auseinandersetzung. Und bei uns war das auch eben so, dass wir quasi aus so relativ unterschiedlichen Familien kommen mit unterschiedlichen Blickrichtungen oder Blickweisen auf die DDR, was auch fruchtbar und spannend ist, aber wir wollten irgendwie eher so eine Bestandsaufnahme machen von verlorenen Potenzialen, von denen man aber total toll so in eine Zukunft denken kann und irgendwie ja, da gut anknüpfen kann, politisch.
Weil das so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil wenn man über die sogenannte Wendezeit spricht und das kritisch macht, dann ist sozusagen oft der allererste Einwand, ja, es war damals eben eine gemeinsame Verfassung geplant, die hat nicht stattgefunden, hat ein Beitritt stattgefunden und das ist eben sozusagen eben das verlorene Potenzial, von dem du gesprochen hast. Und ich frage mich, was man sozusagen 33 Jahre danach mit dieser Information anfängt. Das ist natürlich gut zu wissen. Ihr habt ja was Produktives auch daraus gemacht. Aber wie wir von hier aus weitergehen können, also weiterhin sozusagen für ein neues gemeinsames Grundgesetz oder eine neue Verfassung votieren, dafür demonstrieren oder was macht man mit diesem Wissen heute?
Also es ist natürlich, wir würden jetzt nicht die große Lobbygruppe gründen, die nochmal das Grundgesetz umschreibt. Das ist wahrscheinlich ganz schön verlorene Mühe, Liebesmühe. Aber ja, irgendwie ist dann doch manchmal, glaube ich, produktiv auch so eine irgendwie so eine Power aus der Geschichte zu ziehen. Und ich glaube, es dann schon auch immer, ist ja dann immer diese Phrase aus der Geschichte lernen. Ich glaube, das ist voll die große Frage, ob das geht und ob wir das gerade schaffen quasi. Aber ja, irgendwie so ein bisschen vielleicht mehr so ein Bewusstsein dafür haben, dass es zu verschiedenen historischen Zeitpunkten und auch so umfasst dann, glaube ich, doch viele Generationen auch, die einen Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft haben und viele Ideen, die wir oder über linke Ideen und Überlegungen, die wir diskutieren, die hatten schon mal Leute und die wurden schon mal diskutiert und ich glaube, das ist vielleicht dann manchmal auch irgendwie eine nette Einladung so an verschiedene Generationen irgendwie da so sich eine gemeinsame Zukunft zu imaginieren. Aber ja, es ist auf jeden Fall die Frage, wie weit man kommt, wenn man um so ein historisches Dokument kreist.
Ja, ich glaube, ich finde es gut, das als Ausgangspunkt zu nehmen und irgendwie als Inspirationsquelle, also einfach als Stück linke Geschichte, an die wir uns erinnern, um irgendwie sie so mitzunehmen und gar nicht unbedingt, ja, ich weiß nicht, ob es so das Lernen ist, aber, oder ob Lernen das der beste Begriff ist dafür, aber so das Wissen zu haben, um darauf zurückgreifen zu können und natürlich auch das so in Ehren zu halten, dass mir jetzt die progressiven Gedanken nicht, also dass ich nicht die Erste bin, die drauf kommt, dass es doch cool wäre, wenn körperliche Selbstbestimmung eine Sache wäre. Ich habe mit einer, ja, ich habe letztes Jahr mit einer Regisseurin geprobt, die afrofuturistisch arbeitet, Mabel Preach, die arbeitet viel in Hamburg und die arbeitet immer nach einem Konzept, was ich tatsächlich irgendwie auch so für einen Gram generell in linker Geschichte mir so mitgenommen habe, ist, dass man so in der Gegenwart ist und von der Gegenwart aus in die Vergangenheit schaut, um sie von da mitzunehmen, also das Wissen aus der Vergangenheit mitzunehmen in die Gegenwart, um die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, das ist so eine gute These oder eine gute Motivation. Also so, ja, ich würde jetzt nicht die Verfassung ändern wollen, aber ich glaube, es ist gut, das Wissen über die Verfassung und über das Potenzial, das sie gehabt hätte, so heute mitzunehmen.
Ich wollte noch sagen, dass so quasi diese, auch gerade diese Wendegeschichte wird eben ja auch erzählt und die wirkt ja auch noch extrem nach und da ist aber dann irgendwie auch so ein westdeutsches Narrativ, das, was so am meisten verbreitet ist, dass so die DDR quasi oder die DDR-BürgerInnen der BRD liebend gerne beigetreten sind. Und das war halt einfach nicht so einfach quasi oder so eindeutig. Und da gab es auch viele kritische Stimmen und auch viele Warnungen und Überlegungen, wie was sich dadurch auch verschlimmern könnte für so diesen Sozialstaat quasi, was auch alles eingetroffen ist. Und wenn quasi diese Geschichte eh schon erzählt wird, dann denke ich, ist es irgendwie schon auch sinnvoll, da eine Gegenerzählung so auch zu liefern. Ja.
Ich habe gerade heute in dem Buch das Jahr 1990 freilegen, was ja so viele Dokumente sammelt, nochmal reingelesen. Und da gibt es auch diese Passage, wo eben jemand, ich glaube aus Hessen, gefragt wird, was er davon hält, dass jetzt die vielen DDR-Bürger rüber machen. Und der bemüht sozusagen die gleichen Sätze, sozusagen das gleiche Sprechen, was eben heute auch bei Migranten dann angesetzt wird. Ne? Sie nehmen uns halt wandern die Sozialstaaten ein und das Sozialnetz fällt es sozusagen, kann man eins zu eins sozusagen auf die Diskussion heute legen. Und ich glaube, ich würde jetzt aber eben sozusagen, wo auch so ein bisschen die Erinnerung dieser unterschiedlichen Blicke, ich würde gerne mal zu dem sogenannte Wendezeit fragen. Warum benutzt ihr das immer so vorangestellt oder stellt das dem voran?
Ja, um es irgendwie zu markieren und um zu markieren, dass wir das in Frage stellen, dass es nicht einfach eine Wende ist, ja, klingt ja auch irgendwie so ein bisschen passiv, dass es einfach so passiert. Oder die sogenannte Wiedervereinigung ist ja auch irgendwie so die Frage, so Deutschland, wie es wiedervereinigt war, mit den Grenzen gab es davor nie. Da waren die Grenzen immer anders und wer ist in dieser Wiedervereinigung gemeint? Sind da alle gemeint oder sind da eben auch irgendwie Leute, die eigentlich nicht zu diesem deutschen Volkskörper dazugehören sollen? Und das möchte ich irgendwie in Frage stellen und uns irgendwie auch so ein bisschen dagegen wehren quasi, dass das so wie so, ja, das ist einfach so der Lauf der Geschichte, dann kam die Wende und jetzt leben wir alle in der Bundesrepublik und ja.
Ja.
Aber es ist natürlich auch schwer, gegen solche Begriffe zu arbeiten, die eben so lange schon Bestand haben und die auch sehr positiv besetzt sind. Und das war eben auch der Überschrift hier in dem Artikel in der Zeitung, der eure Veranstaltung angekündigt hat. Und da stand als Überschrift die sogenannte Wendezeit. Und da bin ich kurz zusammengezuckt, weil das, wie gesagt, für mich so auch so was Respektierliches hat. Also ich verstehe sozusagen den Impuls, aber gleichzeitig eigentlich was positiv besetzt ist, wird in Frage gestellt, was ja notwendig ist. Also können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, Kritik der Aufarbeitungen und dieser ganzen Dinge. Glaubt ihr, dass das sogenannte, also braucht man einen neuen Begriff für die Wiedervereinigung oder muss man drüber diskutieren, dass man irgendwann dieses sogenannte entfernen kann, weil alle wissen, dass die Wiedervereinigung eine ambivalente Angelegenheit war?
Ja, ich würde denken, man braucht, also da es gibt ja auch alternative Bezeichnungen. Ich glaube, ich finde dann auch so Transformationsjahre irgendwie so ein bisschen, das erzählt eigentlich nochmal ein bisschen mehr, was da passiert ist. Und generell denke ich aber, braucht es vielleicht einfach mehr so ein Bewusstsein darüber, dass da natürlich irgendwie für total viele Leute auch eine Freiheit gekommen ist und gleichzeitig auch, ja, dass da auch viel Scheiß passiert ist und viel schiefgelaufen ist, sich auch bereichert wurde an irgendwie, ja, an Lebensleistung, ist irgendwie auch so ein verbrauchter Begriff, finde ich, wenn es um so diese Erzählung geht, aber ja, so ein bisschen die Ambivalenz und auch so die verschiedenen Schattierungen, die so in dieser Zeit eben da waren. Und so irgendwie ist es natürlich was Positives. Ich glaube, ich habe dann eher zum Mauerfall ein positives Gefühl. Aber so diese Wende, da sehe ich irgendwie auch so diese, das schreit dann auch so Treuhand und so diese Abwicklung. Und dass da viele auch so krass überrannt und schockiert waren und dass es für viele viel zu schnell ging, um das so zu verarbeiten. Und ja.
Und tatsächlich der Begriff kommt ja, kommt ja aus der Literatur. Volker Braun, er wird unter anderem Volker Braun zugeschrieben, der den genutzt hat und auch später gesagt hat, dass es irgendwie nicht so der perfekte Begriff ist. Und Volker Braun hat ihn so relativ früh in der Auseinandersetzung mit so der Revolution und der Maueröffnung und dann der Art und Weise, wie sich für eine Einheit entschieden wurde, genutzt, weil er natürlich irgendwie so privatpersönlich lyrisches Ich das Gefühl hatte, dass sich so schnell, also viele Leute irgendwie so, oder dass sich schnell nach dem Westen umgewendet wurde. Genau. Und hat sich da dann auch aber später nochmal distanziert, weil es natürlich irgendwie komplexer ist als das, dass sich die Leute den Hals nach Westen verdreht haben. Genau. Also ich glaube auch ein bisschen so danach. Es ist irgendwie so eine bezeichnungskritische, gar nicht wertende Formulierung. Ich halte es mal fest.
Ich bitte aber dich fragen, weil du hattest letztens ein Gespräch mit Steffen Mauer, das war in einem Museum in Potsdam, da ging es um das Thema Narben, ostdeutsche Narben, ungefähr so der Titel, und habt ihr auch über sozusagen die Bilder oder die Geschichten, die über diese Zeit, auch die Bürgerrechtsbewegung, erzählt werden, sozusagen diese ersten Jahre, diese Transformationszeit. Und da habt ihr euch, also sowohl Steffen Mau als auch du, war euch da einig, dass es andere Bilder auch braucht, beziehungsweise dass die Bilder auch oft sozusagen von der Bürgerrechtsbewegung erzählt werden. Und das ist natürlich eine sehr eine eigene Geschichte, aber das war sozusagen der Gesprächspunkt bei euch gewesen, dass eben da auch viele Geschichten nicht miterzählt sind. Und das ist eigentlich, und das fand ich so interessant, dass ihr gesagt habt, es braucht eigentlich eine Aufarbeitung der Aufarbeitung. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, also genau, ich finde, also es ist für diese Geschichte richtig auch quasi ein Glücksmoment, dass diese BürgerrechtlerInnen ihre eigene Geschichte so erstmal angefangen haben aufzuarbeiten und dass die Stasi-Zentralen gestürmt haben und dann angefangen haben, das zu musealisieren. Also diese Geschichtsbewegung von unten ist ein total wichtiger Moment, aber ich als so Nachgeborene würde eben sagen, dass jetzt auch ein Moment ist, wo da irgendwie eine Generationsübergabe stattfinden muss, weil dann schon diese ehemaligen BürgerrechtlerInnen irgendwie diese ganzen Geschichtsinstitutionen so sich so davor stellen und die bewachen und da wenig neue Leute reinlassen und sowohl irgendwie wenig junge Nachgeborene als auch dann irgendwie diverse Perspektiven, die da fehlen, von zum Beispiel sogenannten GastarbeiterInnen. Und ja, und genau, es ist halt ja immer auch so ein bisschen das Problem in dieser DDR-Aufarbeitung, dass dann immer Leute schreien, so, sie fühlen sich nicht gesehen von den Geschichten, die erzählt werden. Und das ist ein Konflikt, ich bin manchmal dann auch genervt und müde, immer sind es so ein bisschen die gleichen Gespräche oder Konflikte, die so ein bisschen auf der Stelle treten, finde ich. Und gleichzeitig denke ich, ist es irgendwie auch ein interessanter Konflikt. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt sich anguckt, in welcher Gesellschaft leben wir jetzt in Deutschland, dann sind ja auch die Lebenserfahrungen total vielfältig und auch sehr widersprüchlich. Und genau, also ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass es irgendwie, ja, wir so einen Umgang finden, in dem wir so ein bisschen cooler werden oder so ein bisschen das ja auch als was Spannendes empfinden, dass quasi Leute auch in einem Land gelebt haben und da super, ja, also wie eigentlich in anderen Ländern waren die Erfahrungen, die da Leute gelebt haben. Und das ist irgendwie erstmal ein Konflikt, den ich interessant finde. Und genau, dann denke ich aber, die Aufarbeitung der Aufarbeitung, damit will ich eben sagen, es braucht so ein Cut irgendwie und dann nochmal so gucken, welche Biografien werden erzählt, welche nicht. Wer wieder, also irgendwie gibt es dann ja auch da so Zeitzeugen und Akteure, die irgendwie überall immer wieder die gleiche Geschichte erzählen und ja, so ein bisschen, dass man so schafft, die verschiedenen Biografien und vielleicht auch Nachwendebiografien oder Biografien von Leuten, die in den Osten gezogen sind und da schon ganz, ganz lange wohnen, aber selber nicht im Osten geboren wurden, dass man die so, dass man da aushält, dass es da Widersprüche gibt und es eher als irgendwie auch was Spannendes empfindet. Beantwortet das die Frage? Du kannst auch nochmal genauer fragen.
Ja, ich glaube, eine Frage wäre, die hast du jetzt zum Teil schon beantwortet, welche Geschichten du da gerne hören würdest und wie du die gerne, oder wie ihr die sozusagen gerne erzählt haben würdet, in welchem Kontext?
Also es gibt zum Beispiel im Jüdischen Museum in Berlin gerade eine Ausstellung über jüdisches Leben in der DDR. Und ja, und das ist eine, also finde ich dann auch krass, dass so quasi erst jetzt, fast 34 Jahre später, wird angefangen, diese spezifische Community oder so auch in der DDR-Geschichte zu verorten, die irgendwie eigentlich unsichtbar ist. Also wenn man sich, also genau, die eigentlich nicht auftaucht neben diesen Bürgerrechtsbiografien, sondern es gibt jüdisch in der DDR, da haben ganz viele Leute eigentlich gar keine Assoziationen dazu. Und genauso auch wissen total wenig Leute was zu einer migrantischen Lebensrealität in der DDR. Und ich glaube, diese Biografien, die ja auch sehr vielfältig sind, die fehlen und dann aber eben auch quasi so assoziierte Biografien von den Nachwende-Erfahrungen und auch so diese Aufarbeitung zu den Baseballschlägerjahren ist total produktiv und wichtig und auch sehr schmerzhaft, aber die gab es eben bis vor ein paar Jahren noch kaum. Und irgendwie kommt da quasi immer eine neue Welle an nach so Etappen oder so, die noch nicht aufgearbeitet sind. Und davon wünsche ich mir mehr und mehr Raum und auch so ein breiteres Interesse daran.
Ja, vielleicht noch ergänzend so, dass dann eben auch über so die Baseballschlägerjahre hinaus irgendwie die 2000er angeguckt werden als so Jahre, die total geprägt sind von Kontinuitäten aus den 90ern, und auch in so einen ganz besonderen Zustand hatten irgendwie, der so gar nicht mehr Aufbruch war, wo sich, glaube ich, auch so eine ostdeutsche Zuschreibung noch mal krasser verhärtet hat auch, die jetzt so angefangen werden, näher zu beleuchten und auch ja gerade irgendwie literarisch bearbeitet zu werden. Vor allem auch gerade noch so in Einzelbiografien ja viel. Lars Werner liest ja auch bei euch. genau, aber genauso auch eine Sache, wo ich zum Beispiel sehr dankbar bin für Erinnern stören, das ein Sammelband, den der Verbrecherverlag rausgegeben hat, der eben eine migrantische Perspektive im gesamten deutschen Raum beleuchtet und eben auch anschaut, so was hat das für die migrantische ArbeiterInnenbewegung bedeutet, dass plötzlich, dass die DDR und die BRD vereinigt wurden und genau, wie hat sich das Leben in Berlin verändert für die Leute, die die ganze Zeit so an den Stadtrand nach Kreuzberg gedrängt wurden und dann plötzlich in der Mitte der Stadt waren. So, das sind irgendwie total spannende, komplexe Felder und Geschichten und Perspektiven, die jetzt so aufkommen langsam und es ist richtig gut. Ja, und ich glaube, da haben wir jetzt auch 1000 Sachen vergessen.
Aber wie erzählt man das? Also du kommst von der Kulturwissenschaft, du bist im Theater, du bist in der Literaturetage, also muss das sozusagen von dem autobiografisch gefärbten Fiktiven kommen und dann einsickern in so eine große Erzählung, die auch die erreicht, die nicht in die Theater gehen oder in die Literaturhäuser. Wie funktioniert das sozusagen, auch so eine Multiperspektiven dann auch so als so eine Gesamtheitserzählung an die Masse ranzutragen.
Ja, ich glaube schon an so das Private als politisches und daran, dass so Multiperspektivität dadurch erreicht wird, dass man so Raum für möglichst viele Stimmen macht. Und ich glaube auch, wenn man so genug Einzelgeschichten hört oder wenn man genug Geschichten hört, dann sickert es so durch. Im besten Fall. Und natürlich muss man gleichzeitig immer wieder erzählen, so, das ist jetzt, wir erzählen hier kein besonderes Einzelschicksal, sondern einfach eine von vielen Perspektiven, die so, aber auch exemplarisch steht für bestimmte Dinge und für so ähnliche Geschichten. Ich weiß nicht, ob du, hast du was anderes oder mehr?
Ich würde schon auch so sagen, die Zeitzeugenarchive, die es gibt, die müssen dann irgendwie mehr gefüllt werden mit spezifischen Biografien und aber auch in so einer medialen Berichterstattung zu dann zum Beispiel diesen Gedenktagen oder Feiertagen, dass man dann nicht irgendwie, also es ist dann auch wichtig, dass quasi die Stasi-Knast-Biografie da auftaucht, aber dass die dann auch neben einer anderen Biografie oder neben anderen Biografien steht. Also ja, irgendwie durch diese Repräsentationsfrage, aber auch ja irgendwie als so kritische Forderung an Institutionen, die Geschichte erzählen. Und davon hat ja auch die Bundesrepublik ein paar.